zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara. Mein Name ist Lars Tons Feuerborn und ich habe heute meine Co-Hosts dabei, Simone Hoffmann und Dr. Christian Uttler. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir werden in den kommenden Folgen, die jetzt so kommen werden, über verschiedenste Themen rund um Mental Health sprechen. Das Überthema ist zu viel. Zu viel kann bedeuten im Alltag, kann bedeuten krankheitsbedingt. Und wir werden einmal zu dritt sprechen, immer mal wieder, aber auch mit unterschiedlichen GästInnen aus der Öffentlichkeit, aber vor allem mit Betroffenen, die die ganzen Dinge auch aus ihrer Sicht schildern und erzählen. Und da freue ich mich besonders drauf, weil ganz besonders wichtig war mir, dass wir hier einfach auch Betroffenen eine Stimme geben, oder das war uns, war es besonders wichtig, Betroffenen eine Stimme zu geben. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit der Vorstellung. Christian, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
Ja, ich bin 59 Jahre, habe 4 Kinder und bin schon lange verheiratet und bin vom Hintergrund her Frauenarzt und Psychotherapeut und arbeite als Leiter unserer Valeara-Gruppe, einer Gruppe, die sich mit der seelischen Gesundheit auseinandersetzt und sehr, sehr viele Patienten behandelt.
Wie viele Patienten behandelt ihr so im Schnitt?
Wir haben in etwa 300.000 Patientenkontakte im Jahr an aktuell 7 Standorten.
Sehr schön. Das bewegt sich von Praxen über Tageskliniken?
Also es sind insbesondere Tageskliniken und sogenannte Institutsambulanzen. Das Schöne an Institutsambulanzen ist, dass die Patienten kommen können und nicht ausschließlich vom Arzt behandelt werden, sondern in einem Team von Ärzten, Psychotherapeuten, Spezialtherapeuten wie Ergotherapie, Bewegungstherapie, Kunsttherapie und eben auch Sozialarbeitern. Und abhängig, wie krank die Patienten sind, sehen die einen oder mehrere vom Team in unterschiedlichen Abständen, so wie der Bedarf ist. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit für die Patienten, dass die nicht ständig tingeln müssen und ihre Geschichte immer wieder neu erzählen müssen.
Simone, stell du dich doch mal vor.
Ich bin vor kurzem 50 geworden, war ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt habe 2 Kinder, bin von Haus aus Geisteswissenschaftlerin, aber seit jetzt fast 4 Jahren auch bei Valeara als CPO. Wir nennen das CPO, weil wir sagen Chief People Officer. Also uns geht es um Menschen und um Kulturarbeit. Und das sind die Themen, die ich bei Valeara betreue. Zusätzlich dazu bin ich Yoga-Lehrerin und Coach.
Sehr schön. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, mein Name ist Lars Tons Feuerborn. Ich bin selbst Betroffener, was das Thema Depressionen angeht, habe da in der Vergangenheit meine Erfahrungen auch machen müssen und auch lernen müssen, damit umzugehen, aber auch aus dem familiären Kontext. Und ich bin auch aktivistisch unterwegs seit einigen Jahren und versuche eine größere Sichtbarkeit auf das Thema zu lenken rund um Mental Health. Und wir sprechen heute mal darüber, wie es ist, Grenzen zu setzen und warum es auch okay ist, Nein zu sagen. Ich habe da eine sehr aktuelle Anekdote, würde ich mal sagen. Ich bin selber auch Unternehmer, habe eine Agentur. Da musste ich jetzt für mich mal Grenzen setzen und lernen, Nein zu sagen. Man versucht natürlich gerade, wenn man mit Mitarbeitenden arbeitet, und das ist auch meine Hauptaufgabe bei uns im Unternehmen, dann versucht man immer allen gerecht zu werden und man stellt sich gerne natürlich ganz hinten an und achtet halt am wenigsten nachher noch auf sich selber. Und da habe ich jetzt vor kurzem wirklich gesagt, okay, ich merke, wie das an meine Substanzen geht. Da ging es jetzt nicht um Mitarbeitende, aber um allgemeine Themen bei uns im Führungskreise, und habe dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist der Tag gekommen, wo ich einfach nicht länger mich mit diesem Thema befassen möchte. Hinzu kam noch im persönlichen Umfeld, im freundschaftlichen Umfeld ein Punkt, wo ich auch abblocken musste und wo ich auch sehr lange gebraucht habe. Ich habe immer früher gedacht, ich bin mittlerweile sehr gut reflektiert in dem Thema und kann gut Grenzen setzen. Aber man muss sich auch eingestehen, dass man sehr schnell auch mal wieder in alte Raster verfällt und dann doch wieder mehr macht. Meine Therapeutin sagt gerne, ja, ihr Helferkomplex, der ist schon sehr ausgeprägt und daran müssen wir arbeiten. Vor allen Dingen habe ich den auch leider in Beziehungen, wo ich mir immer denke, ich lache mir dann Leute an, wo ich es eigentlich nicht tun sollte, weil ja, die auch oftmals, also zumindest jetzt die vergangenen zwei Beziehungen, waren auch davon geprägt, dass Traumata vorherrschten, sage ich mal, und man sich, glaube ich, selber eingeredet hat, ach ja, ich kann damit ja umgehen und das ist genau mein Ding. Ist vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man selbst jemand ist, der stärker traumatisiert ist und sich dann vorzunehmen, ach ja, ich bin dann der Richtige an der Seite, um das Ganze irgendwie handeln zu können, muss man sich auch erst eingestehen, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Und umso mehr bin ich glücklich gerade darüber, dass ich es mal wieder geschafft habe, meine Grenzen jetzt in der letzten Woche zu setzen und zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und ich merke richtig, was für eine ja, Laster von mir gefallen ist. Und ja, Christian, vielleicht magst du ja mal sagen, aus psychologisch-medizinischer Sicht, welche Auswirkungen so eine dauerhafte Überforderung auf Körper und Geist haben kann und warum das Erkennen und Setzen von Grenzen so wichtig ist.
Also von der körperlichen Seite ist es selbstverständlich so, wenn du ansprichst, dadurch, dass ich immer praktisch in der Bereitschaft bin, ich muss liefern, ich muss tun, hoppala, was passiert denn, wenn ich jetzt nicht genügend liefert, was passiert mit mir, wo sind dann die Gefahren, bist du natürlich von der körperlichen Seite auf Dauer praktisch immer unter einem ja, Cortison-Level, unter einem Stress-Level, der dich ja über die verschiedenen Dimensionen von der körperlichen Seite, Blutdruck, Glukose, Stoffwechsel, letztendlich in einen Modus bringt, der dir nicht gut tut. Darüber hinaus ist mir sehr aufgefallen, wo du gesagt hast, Beziehung, das Gegenteil von Grenzen setzen, abgrenzen wäre ja in Beziehung sein, was für uns ein Urbedürfnis ist. Also wir haben ohne Bindung wären wir krank und das heißt Alarmsystem, wenn ich Grenze setze, kommt es vielleicht dazu, dass meine Beziehung gefährdet wird, dass ich abgelehnt werde, dass ich nicht gesehen werde, führt dazu, dass du natürlich eine hohe Motivation hast, letztendlich eben bei dem anderen zu sein, dich zu öffnen, zu diffus zu sein, zu sehr das zum anderen rüberfließen zu lassen. Und es ist vermutlich so eine der Root Causes, wenn man es jetzt mal psychologisch interpretiert, warum uns das Grenzen setzen so schwer fällt, weil wir einfach in den Panikmodus kommen, wenn wir praktisch Angst haben, auf der einen Seite, wir gehen aus der Beziehung raus, wir verlieren Beziehung, weil das ein Urbedürfnis ist. Zum anderen hast du ja auch gesagt, gegebenenfalls Ablehnung, ich werde nicht mehr so gesehen, wie ich gern gesehen werden möchte. Es hat was mit Selbstwert zu tun. Das heißt, auch ein zweites Urbedürfnis, sich wertig zu fühlen, wird durch dieses Grenzen setzen gefährdet. Das wird ein weiterer ganz wichtiger Faktor sein, warum uns das so schwer fällt.
Simone, wie ist es bei dir jetzt mal so aus der Coaching, aus der Coach-Sicht oder auch als Yoga-Lehrerin? Wie ist es, Menschen zu unterstützen, authentischer zu leben und ja, denen beizubringen oder näher zu bringen, auch mal Nein sagen zu können? Gibt es da irgendwie auch Beispiele oder kleine Übungen, die helfen können, persönliche Grenzen klar zu definieren?
Oh, ich würde sagen, bevor man mit Übungen anfängt, wäre tatsächlich die Reflexion erstmal wichtig. Also wirklich die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen, bei sich zu sein. sich wirklich fragen, also ehrlich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Also ich glaube, dass sehr viele Menschen durch den Tag laufen, sehr viel abgelenkt sind, natürlich von den ganzen Alltagsdingen, aber gar nicht authentisch Auskunft geben könnten, wie geht's mir eigentlich gerade wirklich? Also zunächst mal, bevor es überhaupt daran geht, vielleicht irgendwelche Tools zu erlernen, geht es meiner Ansicht nach darum, den Kontakt zu sich selbst herzustellen. Weil das ist, um das Wort von Christian aufzugreifen, aus meiner Sicht die Root Cause für alles. Wenn ich nicht die Beziehung zu mir selbst habe, kann ich auch nicht die Beziehung zu anderen pflegen.
Absolut. Was wäre deiner Meinung nach denn zum Beispiel eine Situation, die ein klares Nein erfordern würde? Also was sind so Situationen, wo man einfach mal ein klares Nein braucht? Stelle ich einfach mal an euch beide die Frage.
Oh, da würde ich ganz klar aufs Bauchgefühl setzen. Also ich denke, wenn der Bauch sagt Nein, aber da sind wir wieder beim Thema, bin ich achtsam genug, bin ich aufmerksam genug, um meinem Bauch zuhören zu können oder um meinem Bauch zu hören? Das ist durchaus eine, ich würde sagen, eine Fähigkeit, die man aber relativ leicht erlernen kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle ein gutes Bauchgefühl haben, das uns eigentlich eine ganz klare, ganz klaren Kompass im Alltag geben würde.
Also bei dem klaren Nein fällt mir als erstes ein, wem gelingt es eigentlich sehr, sehr gut? Wenn wir drauf gucken, wie Kinder sind, dann können die sehr, sehr klar sagen, nein. Die können sich sehr, sehr gut abwenden und sind da sehr, sehr spontan, was gesund ist. Blöderweise verlieren wir diese Fähigkeit über die Zeit. Warum? Weil wir mit dem Nein natürlich auch Kränkungen erzeugen. Und dieses Kränken, ich werde abgelehnt, spielt natürlich eine Rolle dabei, dass es mir schwerer und schwerer fällt. Was dir gut gelungen ist, ist, wenn man jetzt, was dir passiert ist, ist was Verhaltenstherapeutisches. Du bist konditioniert worden. Du hast irgendwie dieses Nein hingekriegt. Wenn man bei Simone bleibt, irgendwie hast du gemerkt, es ist zu viel und dann hast du das Nein hingekriegt, obwohl es nicht deine Routine ist, aber hast sofort die Kopplung gekriegt, das erleichtert mich und das ist dein Verstärker, dass es dir vielleicht das nächste Mal gelingt. Ich komme eher sozusagen von so einer analytischen Seite und denke mir, was in unserem Seelenleben hat dazu geführt, dass wir dieses Nein, was den Kindern ja gut von der Zunge geht, dass dieses Nein so schwierig wird.
Also bei mir ist zum Beispiel auch der Punkt, ich habe das jetzt wieder gemerkt, wie schnell das doch bei mir eigentlich körperlich sich ausbildet dann. Also wenn ich merke, ich komme an meine Grenzen, ich bekomme direkt so eine, ja, also ich merke es in einer Art Lustlosigkeit, Anteilnahmslosigkeit, also dieses, ich ziehe mich da so ein bisschen aus mir selber raus und gucke schon fast wie von außen auf mich drauf und merke richtig, wie mir dann die Energie flöten geht. Ich bekomme Kopfschmerzen, ich bekomme irgendwie dieses schwere Gefühl in der Brust. Und das sind ja dann Symptome, wo ich bin jetzt sowieso ein Hypochonder, ja. Also da bin ich ja schon wild unterwegs und red mir ja immer ein, ich habe direkt die schlimmsten Sachen. Aber wo ich dann auch ganz schnell akzeptieren musste, ey, das sind die Sachen, die kommen halt genau dadurch, weil mein Kopf schon wieder an seine Grenzen stößt. Und das ist so interessant, wie das bei mir dann, und das Körperliche ist das Einzige, wo ich dann wirklich irgendwann an den Punkt komme, zu sagen, okay, jetzt muss ich stoppen. Weil vom Kopf her würde ich da, glaube ich, noch viel länger weiter mit reingehen, wenn der Körper nicht vorher schon sagen würde, stopp.
Aber es ist ja wunderbar, weil es dann auch eine quasi Körperintelligenz ist, die einfach Warnsignale schickt. Also ja, das ist eigentlich sehr zu wertschätzen, dass dein Körper auf die Weise reagiert.
Grundsätzlich ja. Und dann gibt es wieder diese Punkte, wo ich mir dann denke, ich will aber gerade gar nicht ausgedrosselt werden. Also weil ich zum Beispiel, ne, das ist aber, da sind wir ja beim Punkt. Der Körper sagt nein und man selber vom Kopf will weiter. Dann übersteigt man vielleicht auch mal nochmal diese Grenze um ein kleines Stück, weil viel mehr geht nicht. Weil dann ist halt einfach Sense und das, also in der Umkehrschluss wäre, wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würde mein Körper sich holen durch eine Erkältung oder sonstiges, würde er dann sagen, okay, jetzt ist mal hier richtig Feierabend und du liegst mal flach für ein paar Tage. Da bin ich schon dankbar für, dass ich diese Warnsignale habe und dass mein Körper da eigentlich auch ganz gut reagiert. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich auf Dauer eine etwas entspanntere Mitte finde, die mir das einfach so nimmt, dass ich nicht immer erst dahin kommen muss, dass mein Körper mir das zeigt.
Ja, da sind wir dann vielleicht aber auch bei dem Thema, was ist jetzt eigentlich, wie viel Leistung ist angebracht? Ne?
Also mir fällt vor allem ein, erstens nochmal auch das, was Simone gesagt hat, du hast da eine Ressource. Dein Körper senst gut, was los ist. Also eine perfekte Ressource, mit der du eigentlich, wenn du dich weiterentwickelst, gut arbeiten kannst. Der Sensor, du kannst dich drauf verlassen. Auf der anderen Seite hast du dich auch Selbstwert stark abgewertet. Du hast sofort gesagt, naja gut, aber ich bin ja dann ein Hypochonder. Also du wertest sozusagen deine tolle Ressource in einem zweiten Blick sofort ein bisschen ab, was schade ist. Also vielleicht wäre es, sagen wir mal, kannst du dir erlauben, so bist du und da bist du eigentlich stark, da hast du eine Stärke. Und dann kommt es natürlich im zweiten Schritt dazu, wie gelingt es dir dann nicht zu übersteuern? Das heißt, ich nehme es nicht wahr, weil ich abliefern will, ich will mehr, ich will es besser. Und deine Sehnsucht ist ja Entspannung. Es soll dir leichter gehen. Und so leicht ist es nicht, weil du natürlich die Entspannung nicht ohne Preis kriegst. Weil das Absolut. Entspannen ist erstmal sozusagen Kraftaufwand. Weil wenn du dir auch bildlich vorstellst, was ist Abgrenzen, das hat ja was mit Kraft zu tun. Du musst Energie einsetzen. Nichts ist ohne Preis, auch nicht das Abgrenzen. Auch nicht dazu, dass du da die Entspannung kriegst.
Mhm. Ja, und korrigier mich, aber ich glaube auch, dass es so ist, wenn ich immer unter Dauerstrom stehe, also sehr viel Leistung bringe und Körper, Geist und Seele, alles sehnt sich nach Entspannung und dann bin ich in der Entspannung, kann es ja durchaus sein, gerade wenn ich so konditioniert bin, dass ich immer Leistung bringen muss, dass diese Entspannung mir gar nicht gut tut, weil ich dieses Gefühl von Entspannung auch überhaupt nicht gewohnt bin.
Ist das dann aber nicht auch schon, also das ist ja dann eigentlich auch ungesund, ne? Wenn man also dieses oder also ich zum Beispiel kenne das von mir, dass ich mittlerweile wirklich ein Problem damit habe, wenn auf einmal ein freier Tag kommt, weil ich wirklich wenig freie Tage mittlerweile nur noch habe und ich zum Beispiel jetzt über Wochen unter so einem kompletten Stresslevel stand, wo ich auch nur funktioniert habe und danach kommt natürlich diese typische Klassenfahrtsdepression, nenne ich es jetzt mal, die dann, man fällt so in ein Loch, weil alles vorbei ist und dann habe ich gar kein, ich kann weder mich hinsetzen, eine Serie gucken, ich kann kein Buch lesen. Ich bin so unter Strom, dass ich gar nicht zur Ruhe komme.
Also noch schöner wäre es ja, du würdest gar nicht die Serie gucken und das Buch lösen, sondern noch schöner wäre es ja, dir wäre es möglich, die Stille zu erfahren und die Leere. Und also ich habe viele, viele Patientinnen, die sehr leistungsfähig sind, die immer drüber gehen, die sind nicht mal in der Lage, 2 Sekunden die Augen zuzumachen, weil das eben schon Angst macht. Also da merkst du letztendlich, was Simone am Anfang gesagt hat, auch dieses Entspannen, diese Leere oder diese Ruhe zu spüren, das geht gar nicht. Gerade wenn du eigentlich auf der anderen Seite ständig drüber bist und du aber ja eigentlich eine schöne Ressource hast, weil du spürst, wenn du drüber bist.
Absolut. Und ich bin mittlerweile aber so gestört in diesem Verhältnis, dass ich dann halt gar nicht mehr die Ruhe finde. Früher konnte ich das total gut abschalten, mit mir selber auch noch abschalten. Aber ich finde ja eher erschreckend, dass ich es nicht mal mehr schaffe, ein Buch zu lesen. Also das ist ja so, man ist so, ich glaube, das kommt natürlich auch ganz viel durch diesen, in meinem Job bin ich sehr viel an meinem Handy auch, mache selbst ja in der Firma, also ich mache selbst meine Buchhaltung teilweise übers Handy. Also es ist halt so, wo ich immer nonstop am Handy bin. Meine Bildschirmzeit ist extrem hoch, wo ich jetzt schon wieder überlege, okay, wie kriege ich das zum Beispiel auch runter, um da diese Ruhe rauszunehmen. Das ist zum Beispiel dieses, ja, dass man abends soll man ja eigentlich auch nicht vorm Schlafen nochmal aufs Handy gucken oder dieses morgens direkt als erstes aufs Handy gucken, gelingt mir auf jeden Fall auch nicht immer.
Ich wollte auf jeden Fall nochmal was sagen, nämlich auch da hast du natürlich eine hohe Leistungsbereitschaft, weil du dir ja das Ziel setzt, du möchtest ein Buch lesen. Das ist ja so ein gigantisch großes Ziel in dieser Situation. Also ich würde vermutlich dir den Rat geben, zu versuchen, dir zu erlauben, dein Ziel kleiner zu machen. Ich lese vielleicht nicht ein ganzes Buch, sondern ich lese vielleicht nur eine Seite. Oder aber bei dem Handy, weil du hast ja den Hund, was sicher auch eine gute Ressource ist, wenn ich mit dem spazieren gehe, nehme ich explizit das Handy gar nicht mit, weil dann kann ich nicht drauf gucken. Genau, über solche Kleinigkeiten könntest du dich erstmal austricksen und das hat gar nichts mit der Seele zu tun, sondern da kannst du dir sozusagen ein bisschen so den Weg vorbahnen. Das in Richtung Stille, in Richtung Leere, ja, in Richtung weniger.
Das Gute ist, also zum Beispiel bei dem Hund, weil das ist dank meiner Hundetrainerin, habe ich gelernt, man soll, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, allgemein sowieso nicht sich mit dem Handy befassen, sondern eben mit dem Hund, weil der Hund spürt das natürlich auch und der Hund möchte Aufmerksamkeit. Das ist zum Beispiel was, außer dass ich vielleicht mal ein schönes Bild mache, weil sie steht jetzt irgendwie nett am Wasser, ja, dann hole ich es mal kurz raus und mache dieses Foto. Aber ansonsten gilt für mich auch beim Hundespaziergang eigentlich zu 90% Handy weg. Das ist eine Sache, wo es funktioniert. Trotzdem bin ich ja dann mit dem Hund beschäftigt und wieder nicht ausschließlich mit mir. Also ich nutze natürlich so eine so einen Spaziergang, der tut mir gut, weil ich komme raus, ich bin in der Natur, ich fahre in den Rhein, ich fahre in den Wald, wie auch immer. Und da merke ich schon, kann ich schon auch Kraft tanken durch diesen Spaziergang. Aber ich bin ja trotzdem sehr viel, jetzt habe ich einen sehr jungen Hund, der muss noch viel lernen, bin da natürlich dann trotzdem auch immer im Gedankentrouble eher beim Hund, als dass ich mich jetzt mit mir und meiner Ruhe auseinandersetze.
Aber ich finde, es ist auch eine, jetzt bin ich zwar Yoga-Lehrerin, aber trotzdem finde ich immer gemein, wenn im Yoga-Kontext oder überhaupt im großen Entspannungskontext immer erzählt wird, du musst einfach nur bei dir sein und alles wird gut. Da würde ich sagen, nein, dezidiert wird dann nicht sofort alles gut, weil es kann richtig hart sein, mit sich selbst zu sein und ganz ehrlich nach innen zu gucken und alles das wahrzunehmen, was da ist. Ich glaube zutiefst daran, dass das richtig und wichtig ist. Aber ich würde niemals sagen, dass das nur schön ist. Also der Selbstkontakt kann zutiefst köstlich sein. Ganz, ganz wunderbar. Der kann aber genauso ganz schrecklich sein und bestürzend. So. Mhm. Und da, also ich finde immer gemein, wenn dann erzählt wird, ja, du musst dich einfach nur aufs Kissen setzen, du musst einfach nur entspannen und dann wird das schon. So einfach ist es halt nicht, wenn man es ernst nimmt mit der Entspannung und ernst nimmt mit dem Selbstbezug. Und ich glaube, wenn man auf so einem hohen Level Leistung bringt die ganze Zeit, dann finde ich es absolut richtig, so wie Christian sagt, ja, dann ist es vielleicht nicht angesagt, aus diesem Leistungsstrudel heraus sich aufs Kissen zu setzen, sondern dann ist es vielleicht wirklich besser, ich gehe mit dem Hund. Oder immer, was weiß ich, ich koche. Es muss nicht immer die hohe intellektuelle Leistung sein und nicht alles, was in der Flow steht oder wie diese Zeitschriften heißen, ist das, was angesagt ist.
Definitiv also wie bei nicht. Anderen Medikamenten ist es auch oder Therapien, ich muss mich erstmal einlosieren. Und wenn ich zu viel Dosis auf einmal kriege, ich erinnere sehr, sehr gut eine Patientin, die in so einer Yoga-Meditation bei Shavasana hat, die so eine Panikstörung gekriegt, weil ihr das viel zu viel in Anführungszeichen Ruhe war, die muss man mal eindosieren, geht mal eine Minute und wenn du eine Minute mit dem Hund sagst, da trainiere ich den nicht, sondern ich gucke dem schon einfach nur zu, dann kann das ein Riesen-Move für dich sein.
Und ich glaube, das finde ich in dem Zusammenhang wirklich, wirklich wichtig. Wir im Westen hier sind es nicht gewohnt, eine Geisteshygiene zu betreiben. Wir finden das merkwürdig, esoterisch, da wird ein bisschen drüber gelächelt. Aber ich glaube, das ist zutiefst wichtig. Das wussten die Menschen in allen Kulturkreisen schon seit 3.000, 4.000 Jahren. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und zu erkennen, so wie du sagst, ich habe eigentlich eine viel zu hohe Bildschirmzeit. Niemand auf der Welt wird dir den Bildschirm wegnehmen, außer du selbst. Also da Absolut. Sind wir definitiv auch in der Selbstverantwortung zu sagen, okay, ich merke, meine Aufmerksamkeit wird immer wieder zerrissen durch Social Media, whatever, Bildschirme, flackernde Bilder. Ich muss mich da selbst disziplinieren. Es tut keiner für dich, außer du selbst.
Da wären wir eigentlich auch schon so bei den, ich sag mal, praktischen Tipps, die man da nehmen kann oder Tools, um Grenzen zu setzen. Christian, du hast ja jetzt auch schon einiges gesagt. Gibt es einen wissenschaftlich fundierten Tipp, zum Beispiel zur Wichtigkeit von Pausen und regelmäßiger Selbstreflexion?
Naja, ich glaube, es gibt Millionen von Wegen und es gibt eben auch nur deinen. Und ich glaube, es ist nicht so, dass es ein Kochrezept gibt. Was mir vielleicht als Tipp wichtig wäre, ist, bevor du die Grenze setzt, muss was passieren. Du musst sozusagen ein Gefühl kriegen, es ist zu viel. Und dann musst du aus diesem Gefühl ableiten, ich muss nicht liefern, sondern ich muss Stopp sagen. Dieses Stopp sagen hat auch was zu tun mit Kraftaufwand. Kraft und Energie kommt nur, wenn du in die Aggression gehst. Aggression spüren macht mitunter eben auch Angst und Aggression zulassen macht eben auch Angst. Auf der anderen Seite hatte ich vorhin gesagt, dieses Bindungsthema. Ich habe ja Angst, dass ich dann aus der Bindung rausgehe. Was ist das Gegenteil von Bindung? Das Gegenteil von Bindung ist Einsamkeit. Das heißt, wäre das Rezept, wie setze ich mich mit der Einsamkeit auseinander? Wie gelingt es mir, das Schlimmste, was uns letztendlich von den Gedanken her so umtreibt, ist dieser Einsamkeitsgedanke. Wie kann ich mich mit diesem Einsamkeitsgedanken arrangieren? Und es geht darum, praktisch sich ein bisschen geschmeidiger auf Bayerisch, ich komme ja aus Bayern, ein bisschen geschmeidiger sozusagen in diesen Zusammenhängen zu bewegen. Aber eins ist ganz sicher, so wie es, glaube ich, Millionen von Arten von Yoga gibt es Millionen von Arten von Optionen, wie du für dich deinen eigenen Weg findest, Grenzen zu setzen. Also ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Da machen wir es uns zu einfach.
Okay. Simone, was hättest du denn für einen Praxistipp, was man zu Hause jetzt einfach, was jetzt auch mal die Zuhörenden einfach mal machen könnten in der Richtung?
Ja, das Allereinfachste, was man immer machen kann, 24/7, ist Aufmerksamkeit auf den Atem. Der Atem ist immer da. Das Schöne am Atem ist, wenn man ihn beobachtet, der Atem mag das nämlich, wird er automatisch ruhiger. Ruhiger Atem gleich ruhiger Geist. Und wenn der Geist ruhig ist, beginne ich, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht so, wie ich mir erzähle, dass die Dinge sind. Das machen wir nämlich auch sehr gerne, dass wir uns Geschichten erzählen den ganzen Tag. Wir bewerten ständig rauf und runter. Und wenn wir damit aufhören, aber ehrlich gesagt, ich bringe den Satz zu Ende, wenn wir damit aufhören, wäre viel gewonnen, aber das ist schwierig.
Das ist ja der Punkt, ne? Dass Leute dann da sitzen und sagen, ja okay, das ist jetzt also Atemübung, ja, aber...
Ja, aber das ist also Meditation, Atemüben und so weiter. Also keine Ahnung, jeder hat mal Fahrradfahren gelernt oder so. Also und da sind wir wieder in unserem Kulturkreis, gilt das als, na, im Zweifel tun wir nichts, wenn wir meditieren oder uns mit dem Atem auseinandersetzen. Dann sind wir faul, dann sind wir esoterisch, dann sind wir, keine Ahnung, welche Adjektive da alle kursieren. Das ist einfach in unserem Kulturkreis nicht etabliert. Ich glaube zutiefst, dass es das ist, was wir Menschen glauben. Und ich glaube auch, also ich glaube, wenn du, Christian, sagst, wir sollten geschmeidig mit diesem Thema Bindung und Einsamkeit, dann glaube ich das auch. Ich persönlich bin immer eher Team Bindung als Team Einsamkeit. Aber trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und dass es natürlich immer Punkte gibt, wo wir einfach einsam sind. Und sich damit zu beschäftigen, finde ich extremst wichtig.
Total.
Also mir fällt nochmal bei den Patentrezepten ein, dieses Thema Atemübung. Wir outen uns mal, wir bei Valeara versuchen jetzt seit einem Jahr eine stille Pause. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter können im Rahmen ihrer Pausenzeit, wenn sie möchten, auch zusätzliche Pausenzeit eine Online-Meditation machen. 10 Minuten Atemübung. Live. 10 Minuten, zweimal pro Woche. Glauben wir nicht, dass bei 500 Mitarbeitern da viele Zeit haben oder sich das erlauben, obwohl die ja sehr, sehr nah an dem Thema sind, psychische Erkrankung, wie schwer das ist, sowas umzusetzen. Und ich oute mich selber, Simone, auch für mich selber, ist eine Viertelstunde ganz, ganz lange. Also wir müssen ein bisschen akzeptieren, dass wir träge sind und dann geht es vielleicht darum, diese Atemübung gar nicht ganz bewusst 5 Minuten zu machen, sondern vielleicht mal 30 Sekunden irgendwo, wie wenn wir jetzt gerade reden oder wenn ich zuhöre, dass ich dann vielleicht gerade mal das schaffe, dass ich auch meinen Atem spüre. Also diese großen Ziele, glaube ich, da ist der Alltag, der holt uns immer wieder ein.
Ja, und dieser gesellschaftliche Druck ja auch.
Also ich glaube, um nochmal zu dem Thema Grenzen setzen und Nein sagen zu kommen, ich glaube einerseits, die Beziehung zu sich selbst ist da ganz wichtig, die kann über Atem gelingen. So, oder die kann über Atem hergestellt werden. Ich glaube auch, dass eine Beziehung im Außen, eine belastbare, valide Beziehung, die ich zu wem auch immer habe, dass das wichtig ist, weil damit schaffe ich einen gehaltenen Raum. Da weiß ich, wenn ich dann Nein sage, entweder innerhalb dieser Beziehung oder auch außerhalb, ich sage jetzt, keine Ahnung, ich habe eine Beziehung zu meinem Mann, die sehr valide ist, dann fällt es mir möglicherweise leichter, zu meinem Chef Nein zu sagen an irgendeiner Stelle, weil ich ja weiß, an anderer Stelle bin ich aufgefangen. Ich falle nicht ins Nichts. Ich glaube, diese beiden Dinge sind wichtig, um gut Nein sagen zu können. Und diese Beziehung zu uns selbst, ich glaube, dass wir die tatsächlich viel zu sehr vernachlässigen. Also das
ist ja oft der Punkt. Also ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall auch nochmal mit meinem engeren Kreis, und den habe ich über die Jahre schon sehr verkleinert, weil ich nur noch Menschen möchte, die auch ein Verständnis dafür haben, dass ich mal Nein sage. Und ich habe zum Beispiel dann in meinem Bekanntenkreis darüber gesprochen und gesagt, nehmt es mir nicht übel, auch wenn ich mal kurzfristig absage, weil ich es dann einfach nicht fühle. Weil da fängt es eigentlich schon an. Sozialer Druck durch Verabredungen und Sonstiges, wo man dann vielleicht auch manchmal einen Tag hat, wo man denkt, okay, boah, heute packe ich es eigentlich gar nicht. Und man zwingt sich dahin, was ja schon dazu führt, dass man mit so einem Unwohlgefühl da hineingeht. Dann ist es auch völlig okay, mal zu sagen, nee, du, weißt du was, also bei meinem besten Freund kann ich sagen, hey, hör mal zu, ich fühl's heute einfach nicht. Und selbst wenn es eine Stunde vorher ist, nimmt er mir das nicht krumm. Man sollte es jetzt nicht zu oft machen, weil dann könnte es auch sein, dass das da irgendwann die Freunde einem übel nehmen, und einem selber wird es auch nicht gut tun, wenn man sich da immer wieder einmummt. Aber ich finde, das ist schon auch eine ganz gute Übung, zu sagen, einfach auch mal in solchen Situationen nein, und ich möchte jetzt das für, oder ich möchte diesen Abend für mich nutzen oder den Tag, wie auch immer, und merke einfach, dass meine Ressourcen da gerade nicht für gegeben sind.
Zahlt ein bisschen auf die Hypothese ein, dass das Grenzen setzen was mit Angst vor Beziehungsverlust zu tun hat, weil du ja sagst, bei einem guten Freund, der das versteht, da darf ich das, da darf ich mir das erlauben. Warum? Ja. Weil du weißt, dadurch bricht nicht die Beziehung ab. Dadurch werde ich nicht in die Einsamkeit wegrutschen.
Und Christian und ich sind große Fans. Wir haben kürzlich diskutiert über Scham. Das fällt hier, glaube ich, auch rein, weil ich glaube, wir schämen uns bisweilen zutiefst, uns menschlich zu zeigen. Also mit diesem, ich kann heute nicht, ich schaff's heute nicht, ich fühl's heute nicht.
Ja.
Und diese Schamdynamik, also uns wirklich als Menschen hinzustellen und zu sagen, so bin ich, nicht mehr und nicht weniger, das ist jetzt gerade das. Das ist zutiefst interessant, dass wir so zum Teil von dieser Schamdynamik beherrscht werden. Und gleichzeitig, Christian, du korrigier mich, aber wir reden oft darüber, dass genau darüber, wenn wir uns menschlich zeigen, echte Beziehungen entstehen.
Und das ist ja der Punkt.
Wir sind im Radio bzw. Podcast, Christian hat genickt, das wollte ich jetzt einmal sagen.
Sehr gut, dass du es noch anfügst. Ja, aber das ist ja eigentlich auch eben der Punkt, diese Scham. Also die habe ich gar nicht mehr. Also ich mache es jetzt auch nicht mehr nur bei Bekannten, bei engen Freunden, sondern ich mache es auch bei Bekannten und so. Und wer damit nicht klarkommt, das ist mir dann jetzt auch egal. Diesen Schritt habe ich überwunden. Aber das hat viel Arbeit gekostet. Einfach überhaupt dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, es ist mir jetzt einfach egal. So soll man dazu sagen, mit den Jahren bin ich halt aber auch jetzt jemand geworden, der mit Sicherheit auch durch den Aktivismus, den ich mache, und jetzt kommt halt irgendwie bei mir nochmal politisches Interesse hinzu. Wenn ich da natürlich auf jede Emotion eingehe, die mir entgegenfliegt, dann habe ich nachher echt viel zu tun. Und dann sage ich, bleibe ich lieber bei mir, und am Ende ist mir auch egal, was Leute dann über mich denken. Solange ich niemanden verletze und niemanden wehtue auf eine persönliche Art, und körperlich sowieso, aber da richte ich keinen Schaden an. Und das ist, glaube ich, das, wo man dann hinkommen muss.
Vielleicht als Rausschmeißer eine schöne Geschichte aus Christians Leben. Erzähl mal von deinem Vortrag vor Millionären.
Ach, ich hatte vor Millionären mal einen Vortrag gehalten und habe gefragt, wer war denn schon mal psychisch krank? Es waren ungefähr 100 Zuhörer. Und ich habe meinen Arm gehoben, und es hat sich, glaube ich, noch 2, 3 andere haben den Arm gehoben. Und das war die Bestätigung, es ist ein Riesentabu. Ich darf mich nicht zeigen in meiner Verletzlichkeit, weil rein statistisch hätten das bei 100 ungefähr 25 sein müssen. Und wenn ich dann bei der Hypothese 2 Selbstwert bliebe, dann hast du jetzt auch nochmal indirekt sehr schön gezeigt, wenn ich mir den Selbstwert nicht nur durch den anderen hole, sondern eben auch durch andere Kraft- und Nahrungsquellen und mich wertiger fühle, wie du das beschrieben hast, dann kannst du natürlich auch leichter Nein sagen und dich abgrenzen, weil du es sozusagen trotzdem dich noch spürst und dich wertig spürst.
Absolut, auch wenn es immer mal wieder schwerfällt, dann auch diese Grenzen immer wieder aufzuziehen. Vor allen Dingen, Ich finde es immer interessant, sobald ich in so einen extremen Workflow komme, wo einfach sehr viel Stress ist, natürlich verzichte ich da eher auf das Nein, weil ich immer denke, machen, machen, machen. Und da, ich glaube, gerade in diesen Situationen muss ich auch nochmal viel bewusster damit umgehen, zu sagen, hey, und trotzdem auch hier ist ein Nein okay. Und da, das ist, glaube ich, so, da kommt dann natürlich, da crasht natürlich dann irgendwie so der Unternehmer, der Privat-Lars und der ambitionierte Lars, der alles am liebsten auf einmal machen will. Und das ist zumindest nochmal so ein Learning für mich. Zum Abschluss, Christian, von dir nochmal so ein Impuls, ein Satz, den du den Zuhörenden mitgeben möchtest.
Denk vor allem an das Thema Bindung und Selbstwert und schau, wie es dir damit geht, wenn du ans Nein sagen und ans Abgrenzen denkst.
Simone?
Die Reise nach innen ist die spannendste, die wir antreten können, mit all den Höhen und Tiefen und Tälern und Wäldern und Seen, die uns da begegnen.
Ja, und ich kann nur sagen, es ist völlig okay, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Ich nenne es oftmals, gesunde Selbstfürsorge zu betreiben. Und nur so kann man erstens langfristig mehr für sich machen und dann auch wieder im Umkehrschluss für andere da sein. Aber das ist auch nur ein Dasein dürfen für andere. Wichtig ist, dass man es für einen selber ist. Das waren jetzt schöne Abschlussworte und zusammenfassend kann man einfach sagen, ja, die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung ist bei diesem Thema besonders wichtig. Vor allem erst, wenn man mit sich selber im Reinen ist und sich selber so akzeptiert, kann man das dann auch erst wieder mit anderen tun. Ich habe zum Beispiel das Glück, die Ressource Körper zu haben als wertvolle Ressource. Vielleicht haben das auch andere. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie der Körper Nein sagt. Und ein gutes Beispiel, um vielleicht hinzuschauen und zu lernen, Nein zu sagen, können auch Kinder sein, die nämlich sehr unschuldig an Dinge rangehen und so ihr Nein äußern, wie wir es heutzutage vielleicht nicht mehr tun, weil wir vielleicht auch unter einem gewissen sozialen Druck stehen, die Gesellschaft das aus uns macht. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz okay, Leere zu spüren. Aber da muss man sich natürlich Stück für Stück rantasten. Und das kann man auch in kleinen Etappen machen. Wichtig ist hier auch nochmal das Thema Bindung und Selbstwert. Das kann man am Ende auch sagen, dass oftmals Beziehungen nochmal in das ganze Thema auch reinspielen können. Und dass man sich natürlich auch durch eine Beziehung gerne mal etwas nach hinten anstellt. Und auch in einer Beziehung ist es okay, Zeit für sich zu nehmen und auf sich zu achten. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss für diese Folge. Schön war es mit euch. Danke.
Danke.
Danke dir.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.